Meine Lieben, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen, Hans Spiegel, euer evangelischer Pfarrer im Internet. Heute Freitag, ein theologischer Freitag, geht es um die Banalität des Bösen. Und zwar, ja, es ist wirklich furchtbar, dass es einfach noch immer Thema ist, weil es einfach auch Thema unserer Seele ist. Heute vor 80 Jahren hat die sogenannte Wannsee-Konferenz stattgefunden. Wannsee, so circa im Westen von Berlin, ist ein sehr schöner See und da gibt es eine sehr, sehr schöne Villa, richtige große Villa, die von der SS und vor allen Dingen also vom SD, also dem Kern des Kerns des nationalsozialistischen Unterdrückungsregimes und Terrorregimes verwendet wurde für alle möglichen, also als Gästehaus wurde es verwendet und für Konferenzen und Treffen und so weiter und so fort. Und da hat sich eben im Jahr 1942 ein Trupp von Leuten getroffen. Und zwar als Spitzentyp dabei Herr Heydrich, der Chef des Sicherheitsdienstes. Das war also eigentlich der interne Geheimdienst. Also die, ja, also sozusagen das Furchtbarste vom Furchtbaren und dann alle möglichen anderen Leute und das Thema des Ganzen war die praktische Durchführung der Vernichtung der Juden. Irgendwie erschreckend dran ist, es ist nicht nur darum gegangen, also die Juden, die im 42 im Bereich des deutschen Herrschaftsbereich, muss man hier wohl sagen, drinnen gelebt haben, sondern es ist sogar gegangen schon um die Schwedischen und um die Finnischen und eigentlich weltweit. Und warum, das muss man jetzt sagen, also ich möchte einen Satz zitieren, den Hitler in einer seiner großen Reden gesagt hat und der verbreitet wurde über Zeitungen, über Wochenschauberichte und so weiter und so fort, nur damit keiner sagt, ja, das haben wir alles nicht gewusst. Hitler: Wir sind uns dabei darüber im Klaren, dass der Krieg nur damit enden kann, dass entweder die arischen Völker ausgerottet werden oder dass das Judentum aus Europa verschwindet. Das ist ein schöner Gegensatz, also die ordentlichen, blonden, blauäugigen Menschen, die Arier, die werden ausgerottet und die Juden verschwinden. Nicht? Also da merkt man schon was dran. Gut, damit ist die Ausgangsposition vollkommen klar. Und diese Ausgangsposition war, dass sich die Führung des Nationalsozialismus hineingesteigert hatte, dass man den Krieg nur gewinnen kann, wenn man alle Juden ermordet. Das darf man nicht vergessen. Das war ein gleichwertig mit, was weiß ich, der Panzerschlacht von Kursk oder irgendwelchen Sachen, was weiß ich, ja, zum Beispiel Stalingrad. Man muss, also das hat die gleiche Wertigkeit im Gewinnen des Krieges. Das ist etwas, was heutzutage oft nicht gesagt wird. Die waren ab einem bestimmten Zeitpunkt völlig fanatisch und sie sind dann sogar so weit gegangen, dass es gereicht hat, alle Juden zu ermorden, damit man den Krieg gewinnt. Das wird man dann auch sehen bei Herrn Eichmann. Herr Eichmann hatte so circa vergleichsweise den Rang eines Oberstleutnants, ist witzigerweise auch darüber nie hinausgestiegen und er war also der, man hat das genannt, den Stellwert, was? Stellwerk, verzeihen Sie, dass ich heute so dahin stottere, weil es ist alles einfach so unglaublich. Also beim Bahnhof gibt es ein Stellwerk, da werden die Weichen bedient zentral und die Signale. Stellwerkleiter des Todes, weil er hat ja Züge requiriert, er hat die ganze Verbringung der Juden in die Vernichtungslager organisiert. Er war dann extrem brutal in Auseinandersetzungen mit der Wehrmacht, die gesagt hat, wir brauchen also jetzt dort den Zug, um Soldaten entweder an die Front zu bringen oder zum Beispiel verwundete Soldaten von der Front wegzubringen. Und ja, Eichmann hat sich sehr oft durchgesetzt, indem er also darauf hingewiesen hat, dass die Vernichtung der Juden genauso wichtig ist, wie eine Schlacht zu gewinnen. Insofern hat Eichmann ja nicht nur unfassbare Mengen in die Millionen hineingehend unmittelbar ja, ermordet, weil er einfach den Zug organisiert hat, um ins Vernichtungslager zu kommen, sondern genauso gut sehr, sehr, sehr vielen deutschen und italienischen, rumänischen Soldaten das Leben gekostet, indem er ihnen die Züge weggenommen hat, die sie von der Front oder aus irgendeinem Frontabschnitt, der nicht mehr zu halten war, nach Hause zu bringen. Man darf das nicht vergessen. Okay, soweit, den Rest können Sie sehr, sehr gut sehen. Eben von dieser Wannsee-Konferenz ist ein schriftliches Protokoll erhalten, das witzigerweise wiederum Eichmann als der Niedrigstrangige geschrieben hat. Eigentlich nur durch einen Zufall, weil Nonar, alle Teilnehmer der Konferenz haben ein Exemplar des Protokolls bekommen und einer dieser Teilnehmer ist dann später mal wirklich selber im KZ gelandet. Und dadurch war das Protokoll nicht mehr in seinem Büro, weil es sein Büro nicht mehr gegeben hat, logischerweise. Und die Akten, die in dem Büro waren, sind wo, weiß ich, wohin ausgelagert worden. Und alle anderen haben natürlich im Rahmen des Versuchs, sich selbst von Schuld reinzuwaschen, ihre ganzen Unterlagen vernichtet, bevor die Alliierten da waren. Nur dieses eine Protokoll war eben nicht mehr im Büro, sondern irgendwo in einem Archiv drinnen und wurde dann später gefunden. Nur um das einmal klarzustellen, das ist also, das kann man lesen, also das können Sie auch im Internet abrufen und sich anschauen, wer da was gesagt hat. Das heißt auf gut Deutsch, ein paar Leute treffen sich in einem sehr, sehr schönen Umfeld. Und das Entsetzliche an dieser Wannsee-Konferenz ist, wie locker darüber geredet wird. Also das ist, was weiß ich, ja, man trifft sich halt, irgendwelche Beamte sozusagen treffen sich. Sie sind ja nicht besonders jetzt engagiert oder aufgeregt oder so irgendwas, sondern sie sind dort, und das kann genauso gut, keine Ahnung, um die Regelung des Zuckerpreises gehen, ja. Und dann machen wir das und machen wir jenes, weil das ist dann geschickt und das ist nicht so geschickt und dann widerspricht einer und so weiter und so fort. Es wird ganz, ganz ruhig, geschäftsmäßig wird das abgearbeitet, was dann am Schluss eben zu 6 Millionen ermordeten Juden geführt hat. Dann kommt die Hannah Arendt. Die Hannah Arendt ist jemand, der ist zuerst aus Deutschland geflohen und dann aus Europa geflohen in die USA. Und dann gibt's den Eichmann-Prozess in Jerusalem. Den haben sie eben 62 den Prozess gemacht, nachdem er in Südamerika bereits als braver Bürger gelebt hatte. Und die Hannah Arendt schreibt als Reporterin für den New Yorker eine Reihe von Berichten und liest ansonsten halt die Protokolle und so weiter und schaut sich die Filmaufnahmen an und schreibt dann ein Buch mit dem schönen Titel Die Banalität des Bösen. Also eigentlich heißt Eichmann in Jerusalem, Untertitel Die Banalität des Bösen. Und damit sagt Frau Arendt etwas unendlich Wichtiges aus. Etwas, was das Kernstück evangelisch-reformatorischer Theologie ist, nämlich die Wirksamkeit des Bösen. Der zweite Artikel der Confessio Augustana des Augsburgischen Bekenntnisses hält fest, dass alle Menschen mit der Lust zum Bösen geboren werden und dass ihnen jede echte Gottesfurcht von vornherein fehlt. Es hat danach sehr, sehr viel Kritik an dem Buch von Hannah Arendt gegeben, weil dann irgendwann einmal klar wurde, was das Wirken von Eichmann war. Und offenkundig sind sehr, sehr viele Leute der Ansicht gewesen, ein solch unfassbarer Massenmörder, gut, indirekt, er hat niemanden selber erschossen, ein solch unfassbarer Massenmörder muss ein ganz besonderes, grauenvolles, aus der gesamten Menschheit herausfallendes Monster sein. Und der Hannah Arendt hält schon fest, na, ist er nicht. Er ist ein ganz normaler Mensch, der einfach, der war nicht einmal böse, ja, also der war kein besonderer Antisemit oder so, sondern der hat halt dann da eine Berufschance gesehen und eine Karrierechance gesehen und hat dann getan, was man ihm gesagt hat. Sein Todesurteil ist ja nicht einmal darin begründet, dass er getan hat, was man ihm gesagt hat, sondern darin, dass es noch bei weitem überboten hat. Also Eichmann wollte diesen äquivalenten Rang des Oberstleutnants hinter sich lassen und noch höher aufsteigen und war immer sehr frustriert, dass es nicht wurde. Nona, die wirklich Mächtigen möchten ihre Henker natürlich schlussendlich auf Distanz halten. Also man ist zwar dankbar, dass der 6 Millionen Leute umbringt, aber man möchte ihn nicht unbedingt am Frühstückstisch haben. In diesem Kontext drinnen schreibt die Hannah Arendt und sie hält fest, es ist einfach banal, das Böse. Und das ist es. Das möchte ich jetzt wirklich von aller gebotenen Deutlichkeit als evangelischer Theologe festhalten. Der Mensch an sich ist mit Lust zum Bösen geboren. Und wir können uns jetzt so viel einreden, wie wir wollen, dass das nicht so ist. Und wir sind ja eigentlich gute Menschen. Und das Kernstück evangelischer Theologie sagt eben drauf, na, stimmt nicht. Nein, du bist kein guter Mensch, es sei denn, Gott erbarmt sich über dich, dergestalt, dass er dich befähigt, was Gutes zu machen, vielleicht sogar Gutes zu denken, Gutes zu handeln, gut zu sein, aber, und das ist das Wesentliche, niemals perfekt. Also, dass jeder Mensch aus Jesus Christus, der einen Vorteil hat, wenn man Gottes Sohn gleichzeitig ist, wahrer Mensch und wahrer Gott, dann ist man nicht immer gut. Ende. Das ist eine unfassbare Beleidigung. Ich denke, dass ganz viele der Vorwürfe auf das Buch von Hannah Arendt einfach darin bestehen, dass sich Menschen das nicht sagen lassen wollen, weil schlussendlich kommt ja raus, es könnte eigentlich jeder ein Herr Eichmann sein. Das wäre durchaus denkbar. Es könnte jeder, wenn die Umstände richtig sind, könnte das jeder sein, was sie jetzt natürlich nicht schreibt, sie ist Jüdin, es sei denn, Gott erbarmt sich über den und der kommt zu einem wahren christlichen Glauben. Das ist nun das wirklich Entscheidende dieses kleinen Podcasts. Außerdem, ja, und das, ich stehe da zu meinem Herumstottern am Anfang dieses Podcasts, des Unfassbaren, was geschehen ist. Nun ist die Sache so, so unfassbar ist es leider nicht. Hannah Arendt hat ja im Buch eigentlich gesagt, dass Eichmann gar nicht vor ein israelisches Gericht gehören würde, sondern vor ein internationales Tribunal wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Hat dann aber gesagt, ja, das werden wir nicht kriegen oder zumindest nicht in nächster Zeit. Und heute haben wir es. Wir haben ein Tribunal für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und es ist ja nicht so, dass die Richter dort sitzen würden und gemütlich ins Kaffeehaus gehen und sonst ein Bäumchen drehen, sondern die haben richtig, richtig, richtig zu tun. Natürlich nicht in dieser Größenordnung, nicht mit dieser industriellen Perfektion, aber da hatten wir die wahnsinnigen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den Zerfallskriegen Jugoslawiens. Da haben wir unfassbare Dinge, die in Afrika geschehen sind. Unglaublichste Massenmorde, die halt nicht mit Zügen und Gaskammern durchgeführt worden sind, sondern richtig unmittelbar mit der Machete oder mit dem Gewehr und Bajonett. Das passiert immer wieder. Es passiert immer wieder. Denn es ist dem Menschen angeboren, die Lust zum Bösen. Kultur ist schlussendlich nur eine ganz, ganz feine Schicht. Und wenn irgendwas passiert, dann sieht man jetzt, also mit der ganzen Corona-Geschichte, was da an Bösartigkeit aus den Menschen sofort herausbricht, obwohl ja jetzt noch keine wirkliche Bedrohung da ist. Ich hoffe immer für meine Kinder, dass sie es niemals erleben müssen, dass sie so einen Ausbruch des normalen Bösen in ihrem Leben erleben müssen. Was weiß ich, eine Pandemie wie der große Pestzug des Schwarzen Todes, Größenordnung reden wir hier von 1340, wo dann 10-20% der Bevölkerung versterben und alle durchdrehen. Das wünsche ich mir immer, das bete ich immer für meine Kinder, dass sie das nicht erleben müssen, denn der Mensch ist eben nicht gut. Es sei denn, Gott erbarmt sich seiner, und er findet zu einem wahren Glauben. Und ein wahrer Glaube ist eigentlich was sehr, sehr, sehr Einfaches. Man theologisch formuliert, ich glaube, dass mein Herr Jesus Christus gestorben ist, damit ich leben werde. Und ganz praktisch ist es, seien Sie einfach freundliche Menschen. Das Arge am Christentum ist, dass in der Praxis nichts anderes rauskommt als, seien Sie freundliche Menschen, lassen Sie sich vom Leid eines anderen betreffen, verschließen Sie nicht die Augen, sondern haben Sie Mitleid mit den Leidenden. Und das war's schon. Und es scheint unendlich schwer zu sein. Unendlich schwer deswegen, weil wir einfach von Geburt an voller Lust zum Bösen sind. Der Herr bewahre sie. Er bewahre ihre Seele. Er bewahre sie vor allem Bösen. Einen gesegneten Abend uns allen.